50.000 Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss pro Jahr, krasse Chancenungerechtigkeit, ein Viertel hat Probleme bei Mental Health. Ein weiteres Viertel kann nicht richtig lesen und schreiben vor Eintritt in die weiterführende Schule.
Happy Lehrer.
Nimm's mir nicht übel, aber ich fand's irgendwie schade. Also, dass für mich so ein großes Gesicht der Veränderung in der Bildung die Schulbühne verlässt.
Ich würde nochmal widersprechen, ich habe keine einfachen Antworten. Ich war auf so vielen Kongressen und Tagungen und habe mit so vielen Leuten gesprochen, dass wenn mir jemand eine Frage stellt, wenn er vor mir steht, werde ich immer sagen, da habe ich keine einfache Antwort drauf.
Servus, ich bin Simon Jacobi und Gesamtschullehrer seit etwa 10 Jahren. Im Happy Lehrer Podcast philosophieren wir nun schon seit 60 Folgen ohne pädagogische Abschweifung über den ganz normalen Lehreralltag. Gemeinsam mit meinem Studienkollegen Jens sprechen wir heute mit Bob Blume. Bob ist Autor, Lehrer und viele andere Dinge auch. Wie er sich selber einordnet oder sieht, darüber sprechen wir auch in dieser Folge intensiv. Was man aber kaum wegstreiten kann, ist, dass er das Gesicht für Bildungswandel deutschlandweit ist. Geplant war eher ein Gespräch, in dem wir über Social Media und das Wesen von sogenannten Bildungsinfluencern sprechen. Am Ende wurde es aber zusätzlich zudem ein Gespräch über Verantwortung, Selbstdarstellung, Authentizität sowie einige persönliche Einblicke und ein Konvolut aus so viel mehr. Hört am besten selber mal rein. Ja, hi und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Heute eine ganz besondere Folge mit Bob Blume. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hi, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Jens ist heute auch da. Moin.
Ja, hi, moin.
Bob, ich kenne dich noch aus deiner Zeit, als du als Referendarsflüsterer gestartet bist. Da warst du sehr direkt und ohne Schnörkel. Da habe ich schon immer gedacht, hol den mal in deinen Podcast, so von Podcaster zu Podcaster. Denkst du oft noch an diese, ich nenne sie jetzt einfach mal, Anfangszeit zurück?
Ich werde immer mal wieder natürlich dazu gefragt, weil das alles miteinander zusammenhängt. Ne? Man könnte ja manchmal meinen, dass bestimmte Wege, die Leute gehen, zum Beispiel in die Öffentlichkeit oder so, geplant sind. Und wenn man so ein bisschen in irgendwelchen Algorithmen rumhängt, dann erklären einem ja auch immer Leute, wie das funktioniert und Follower akquirieren und so weiter und so fort. Und das war ja alles gar nicht so richtig mein Punkt. Ne? Bevor der Referendarsflüsterer an den Start ging, hatte ich einen Blog. Und ich meine aber, der Referendarsflüsterer selber war auch schon einer der ersten Lehrer-Podcasts. Ich glaube, der hat 2014 oder so angefangen.
Zumindest einer der ersten, die ich wahrgenommen habe, ja.
Einer der Gründe, warum ich da immer mal wieder dran denke, ist natürlich auch der, weil ich irgendwann so dachte, Referendarsflüsterer bezieht sich ja schon namensgebend auf Referendare, aber irgendwie interessieren mich halt viel mehr Sachen. So, wie könnte ich mich dann noch nennen? Ne? Und dann habe ich diesen Podcast ja Netzlehrer genannt. Und Netzlehrer wurde dann hinterher auch der Name von meinem Instagram-Kanal. Mhm. Und deshalb ne, denke ich da immer mal wieder dran zurück. Übrigens auch so ein typisches Ding, der Name ist ja ehrlich gesagt nicht besonders kreativ oder so, aber hat dann letztlich, finde ich, natürlich ganz gut geklappt, ne, weil er natürlich viel mehr abgedeckt hat als vorher der Referendarsflüsterer.
Mhm. Ja, und du hast gerade schon angedeutet, da sind jetzt bis zur heutigen Zeit einige Stationen auch noch zwischengekommen. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass du heute medial zumindest eins oder das Gesicht für Bildungsthemen in Deutschland bist. Wenn du auf diesen rasanten Aufstieg blickst, welchen Teil des alten Bobs, wenn ich das so ein bisschen provokant fragen darf, versuchst du dir heute zu bewahren, damit die Echtheit nicht auf der Strecke bleibt?
Boah, das ist eine sehr gute Frage, weil... Also vielleicht mehrere Sachen. Eine, es gibt bestimmte Dinge, die sich nie geändert haben. Es ist zum Beispiel so, dass ich das Hauptding, was ich machen möchte, ist eigentlich schreiben. Oder man kann auch sagen, offen nachdenken. Das habe ich ja schon immer gemacht, deshalb habe ich den Blog gestartet. Mhm. Alles andere ist für mich sekundär. Auch der Instagram-Account. Also ich habe den Instagram-Account im Grunde genommen, um immer wieder diese Blitzlichter dafür zu setzen, dass Leute hängen bleiben und dann bei den längeren Themen bleiben, weil mir die wichtig sind. Weil ganz viele Fragen in Bezug auf Bildung lassen sich halt einfach nicht in einem 30-sekündigen Reel abbilden. So, da muss man schon ein bisschen länger entweder lesen oder zuhören. Ne? Und das versuche ich mir beizubehalten, so rein von meiner Tätigkeit, so die Freude am Schreiben. Aber wer mich so ein bisschen verfolgt, weiß, das kriege ich ganz, ganz okay hin. Also was so Kolumnen angeht und Bücher und so weiter und so fort. Das andere ist ein bisschen schwieriger, weil ich persönlich unterschätzt habe, wie es wirkt, wenn Leute einen sehr oft schon gesehen haben, aber immer natürlich nur von einer ganz bestimmten Seite. Das heißt, das, was man so als Authentizität kennt, das lässt sich nicht so ganz in die Arbeit als öffentliche Person rüberretten, wenn ich das so formulieren darf. Also das heißt, ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel, dann wird das dem einen oder anderen vielleicht klarer. Ich war mal bei einem großen Vortrag und wurde danach eingeladen zum Essen und Trinken von den Leuten, die das gemacht haben. Ich muss jetzt so ein bisschen vage bleiben, aber es passiert manchmal. Ich verstehe das auch total. Ich habe manchmal nicht so eine Riesenlust, weil ich nach so Keynotes und Gesprächen, dann ist meine Social Battery schon immer so auf 0,2. Aber dann bin ich da jedenfalls hingegangen und dann habe ich erklärt, dass ich so ein Imposter-Syndrom habe. Also Imposter-Syndrom heißt Hochstapler-Syndrom. Das ist, wenn Leute so das Gefühl haben, so eigentlich weiß ich ja vielleicht gar nicht, wovon ich rede. Man darf das jetzt nicht verwechseln. Ich habe kein Imposter-Syndrom in Bezug darauf, wie ich spreche, wenn ich auf der Bühne bin. Dass ich das kann, weiß ich. Aber es gibt ja gerade in solchen Themengebieten immer mehr, was man noch machen kann. Aber jedenfalls saß dann mir gegenüber jemand, der mir das nicht geglaubt hat. Und der dachte, ich kokettiere, weil der hat mich ja gerade eine Stunde lang vor 400 Leuten sprechen sehen. Und zwar wahrscheinlich in der Wahrnehmung so souverän, wie man nur sein kann. Und dann sitzt der Typ da und sagt, er hat einen Hochstaplerkomplex. Das kann ja nicht sein. Und dann hat er mit mir diskutiert, dass das ja nicht stimmen kann. Und das hat mir nochmal so ein bisschen gezeigt, so ich kann nicht in der Offenheit offen sein, wie ich gerne offen sein möchte, sondern ich muss sozusagen, das hört sich ein bisschen merkwürdig an, die Wahrnehmung der Menschen manchmal mitnehmen und gucken, dass ich sozusagen authentisch bin, aber authentisch auf eine Art und Weise, die Leute nicht überfordert. Ich hoffe, das ergibt Sinn.
Ja, das schließt auch so ein bisschen an die Frage an, die jetzt kommt, denn ich würde gerne auf eine Situation zurückgehen, die ich so vor etwa einem Jahr erlebt habe, dass du medial erwähnt, dass du nicht mehr als aktiver Lehrer arbeiten wirst. Also bei Social Media habe ich das, glaube ich, gesehen. Und ja, ich weiß nicht, also nimm's mir nicht übel, aber ich fand es irgendwie schade. Also dass für mich so ein großes Gesicht der Veränderung in der Bildung die Schulbühne verlässt, also auch jemand, der auch reale und so keine geskripteten Unterrichtserfahrungen macht. Aber bevor ich dir die Chance geben will, wie du das selber gesehen hast, ist das nicht irgendwie seltsam, dass Leute, die du nicht kennst und irgendwie sehr wenig mit deinem Leben zu tun haben, so Erwartungshaltungen oder Gefühle oder Hoffnungen in deine Person stecken?
Voll. Also das ist nicht nur seltsam, das ist manchmal auch, also es kommt immer drauf an, weißt du, ich bin ja daran gewöhnt, dass ich mit den Themen, die ich anspreche, zum Beispiel auch wenn es politisch wird, jeder eine Meinung hat und damit muss man entweder klarkommen oder muss aufhören zu posten. Aber es gibt auch Stellen, die ich dann irgendwie übergriffig finde. Also zum Beispiel, Leute schreiben mir ab und zu mal so, boah, du siehst total erschöpft aus und ich fühle mich super gut. Ich meine, mittlerweile glaube ich weiß, warum das so ist. Ja, weil die halten mich für einen müden 30-Jährigen. Für einen erschöpften 30-Jährigen. Ich bin einfach nur ein müder über 40-Jähriger. Wenn man das nicht einordnet, dann sehe ich vielleicht ein bisschen fertig aus. Aber weißt du, was du sagst? Erstmal bin ich nicht ganz ausgestiegen, sondern ich bin ja beurlaubt, weil ich noch promoviere.
Okay.
Und meine Promotion ist genau natürlich für mich das Füllen dieses Lochs, was ich gerade gesagt habe, nochmal. Also ich bin breit, ganz gut aufgestellt inhaltlich im Bildungssystem in, glaube ich, sehr vielen Ebenen. Aber ich würde gerne halt einmal nochmal tief bohren. Du bist nicht die einzige Person, die das schade findet. Mhm. Es gab übrigens auch in den Medien, ne, Leute, die gesagt haben, also es wäre doch gut, wenn du mal noch ein bisschen an der Schule bleibst, ne, so Street Credibility. Und da kann ich dann nur sagen, ja, es geht aber nicht. Jeder, der Lehrkraft ist, weiß, das geht nicht. Du hast ja nicht nur 5 oder 10 Stunden. Du hast die Konferenzen, du hast die Elterngespräche, du hast die Vorbereitung, die Nachbereitung. Ich kann auch keinen Dienst nach Vorschrift machen. Nur bei all dem anderen, was ich dann auch noch mache, muss ich jedes Mal dann sagen, darf ich bitte hier auftreten, darf ich da auftreten, dann muss ich jedes Mal auf die Bühne, auf die Knie gehen. Und das ist, das wollte ich nicht mehr machen. Deshalb ist das immer mehr natürlich zurückgegangen, das eine, und das andere ist mehr geworden. Und wie sich das dann ausgeht, das muss man gucken. Ne? Aber letzten Endes ist es so, dass alles auf einmal halt nicht mehr ging. Und da bin ich dann egoistisch genug zu sagen, ich möchte aber den Mut haben, jetzt auch das zu machen, wo ich Bock drauf habe. Und das ist jetzt auch mich mit dem Ganzen wissenschaftlich beschäftigen. So, letzter Punkt noch, der mich jetzt nicht bei dir, ja, aber medial dann echt ein bisschen aufregt. Weißt du, man könnte ja auch meinen, ich bin Sachbuchautor. Mhm. Also nicht irgendwie Bildungsinfluencer oder so, sondern ich habe 11 Bücher geschrieben. Also 11 Bücher in Verlagen. Und dann auch noch, ein paar im Selbstverlag. So wie ich das sehe, werden Leute, die Bücher schreiben, Sachbücher, nicht dauernd gefragt, ob sie genau das gerade immer noch machen. Also irgendwie so ein Wohlleben oder was, der über die Bäume schreibt, wird nicht gesagt, ja, aber wohnst du gerade im Wald? Oder irgendeine Journalistin, die über Longevity schreibt, ja, die schreiben so ein Buch darüber, was die ein Jahr lang gemacht haben. Ich war nicht nur 15 Jahre Lehrer, sondern in dieser Zeit als Lehrer war ich in der Realschule, in der Werkrealschule, habe Referendarinnen und Referendare begleitet, habe jeden zweiten Tag einen Blogbeitrag dazu geschrieben, bei einer kommissarischen Schulleitung, habe Fortbildung gegeben, beraten. Mhm. Also wenn das nicht ausreicht, immer noch sozusagen authentisch über das Lehrerleben zu sprechen, dann weiß ich nicht. Mhm. Aber klar, ich kapiere das schon. Ich musste halt für mich sozusagen da die Entscheidung treffen, entweder irgendwie versuchen, alles auf einmal zu machen, und ehrlich gesagt, da sage ich euch wahrscheinlich nichts Überraschendes, dann wird es irgendwann Zeit für eine Kur oder intensivere Begleitungsmaßnahmen.
Nee, also ich finde, und du hast den Begriff gerade auch schon genannt, eigentlich auch die Frage schon relativ übergriffig, denn ich habe ja wirklich, ich weiß ja auch gar nicht, ob da auch private oder andere Entscheidungen zugetragen oder ja, für zuständig waren, die ich jetzt gar nicht einschätzen kann. Deswegen hätte ich auch total Schwierigkeiten, diese Erwartungshaltung der Leute, die ich ja selber noch nicht mal beeinflussen kann. Ich weiß ja noch nicht mal, was Leute von mir erwarten, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe. Ich weiß gar nicht, ob ich die tragen könnte oder ob ich die tragen. Ja, trägst du die gerne, diese Erwartungshaltung?
Ach du, weißt du, ich enttäusche immer irgendjemanden. Und gleichzeitig bestärke ich auch immer irgendjemanden. Aber das merkt man daran, dass ich, also das ist der Vorteil und Nachteil, so ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, freier Radikaler zu sein. Ich bin ja keiner Mitgliedschaft verpflichtet, so, ne? Und ich bin auch nicht in der Partei. Ich war mal in einer, bin wieder ausgetreten, weil ich sozusagen dieses Fandom fällt mir wahnsinnig schwer. Nicht falsch verstehen, ich bin absoluter Fan der repräsentativen Demokratie mit all ihren Fehlern und Problemen, aber so mich rechtfertigen zu müssen für Entscheidungen, die ich selber nicht getragen habe, so das will ich nicht. So, das ist einerseits gut, ne? Ich muss jetzt nicht irgendwie darauf warten, ob die Gewerkschaft irgendwie auch meine Linie hat oder so, sondern ich kann echt sagen, so, das ist meine Grundüberzeugung, und die ist ja jetzt auch nicht vom Himmel gefallen, sondern hat sich echt über die letzten Jahrzehnte, sagen wir mal, fast gefestigt. Also das ist schon okay. Andererseits ist es immer wieder so, dass mir Leute schreiben, das war letztens erst so, boah, dass du das jetzt gesagt hast, das enttäuscht mich. Und dann denke ich immer, ey, kann ich total nachvollziehen, dass sich das enttäuscht, aber ne, da kommen wir zur Erwartungshaltung, ich kann nicht nur das sagen, von dem ich denke, dass ich möglicherweise Leute nicht enttäusche. Und ich weiß jetzt nicht, bei welchem Thema das war, aber Menschen sind so vielfältig, und klar, wenn dir fast 250.000 Leute folgen, dann ist es prinzipiell logisch, dass du irgendwelche davon auch mal enttäuscht. Mhm. Für mich ist es eher andersrum. Die Leute, die dann sagen, ey, das sehe ich anders als du, aber ich höre mir trotzdem an, was du zu sagen hast, das finde ich richtig gut. Weil nämlich ein Effekt, den wir heutzutage eher haben, ist, dass Leute sagen, bisher fand ich ja, dich ja immer gut, aber jetzt, wo du die 30 Sekunden das gesagt hast, muss ich dir entfolgen. Und dann denke ich, ja, okay. Ja, also ich bin kein Flughafen, muss nicht jedes Mal Bescheid sagen, wenn du losgehst. Also,
schönes Bild. Ne? Ja, ein großer Teil, worüber Botschaften oder enttäuschende Nachrichten oder enttäuschte User getroffen werden, die erfolgen ja auch über Social Media. Du hast gerade selber gesagt, dass du das nicht so als deinen großen Ankerpunkt siehst, aber du bist ja auch weitaus zudem nicht die einzige Lehrkraft, die ihre Inhalte in die Welt hineinschreibt, aber halt ein sehr erfolgreiches Gesicht dafür. Und über bestimmte Entwicklungen in diesem Bereich möchten wir heute auch mit Jens zum Beispiel darüber sprechen.
Genau. Also ich habe gerade, ja.
Darf ich ganz kurz eine Sache sagen? Nicht, dass man mich falsch versteht. Instagram ist sowas von meiner Homebase, ja. Also natürlich. Und Instagram ist wichtig für das, was ich mache. Natürlich. Ne, ich bin auch auf Threads und auf Blue Sky und auf Mastodon und habe einen WhatsApp-Kanal und was weiß ich. Aber natürlich ist Instagram wahnsinnig wichtig. Mhm. Was ich nur sagen möchte ist, ohne das bewerten zu wollen, würde es ja Leute geben, die sagen, und deshalb ist Instagram das, was ich für mich als wichtigste Tätigkeit ansehe. Und das ist völlig in Ordnung. Und das ist nur nicht so. Wenn du mir sagen würdest, es gäbe für mich eine andere Möglichkeit, all das zu machen, was ich mache und Leute zu erreichen ohne Instagram. Oder wenn du mir sagen würdest, könnt, weiß nicht, jetzt alle Follower auf meinen Newsletter übertragen, dann würde ich dem wahrscheinlich, man ist mal schwierig zu sagen, aber wahrscheinlich nicht hinterher trauen. Das ist nur das, was ich meine, dass Instagram ganz klar meine Homebase ist, also de facto, das ist klar.
Mhm. Ja, sieht man auch, wie viel Arbeit du da reinsteckst, auf jeden Fall.
Ja, ich finde das total spannend. Also ich bin im Gegensatz zu dir absolut gar nicht auf Instagram unterwegs. Also ich bin kein Teil von irgendeinem sozialen Netzwerk oder sonstiges. Meine Lehranzahnwärter versuchen mich da auch mal irgendwie zu suchen und fragen, wie machen sie das eigentlich ohne? Also ich bin als Fachleiter tätig und kenne dann auch so ein bisschen diese Rolle, die du gerade kennst, so diesen Spagat, den man irgendwie machen will und dem man vielleicht dann doch irgendwie gar nicht so gerecht werden kann. Was ich mir gerade eben so gedacht habe und was ich mir auch so denke bei, sag mal jetzt Influencern, du hast ja gerade gesagt, du sprichst vor 400 Leuten und hast danach diesen Hochstapler-Effekt. Spürst du eigentlich eine Verantwortung dabei, wenn du dich vor diese Leute stellst? Du hast ja unwahrscheinlich viele Menschen, die genau danach gieren zu hören, was du zu bestimmten Themen sagst. So, spürst du selber da irgendwie eine Verantwortung, auch eine Erwartungshaltung von Menschen oder... Also das stelle ich mir teilweise schwer vor, weil dein Wort hat ja dann doch irgendwo ein großes Gewicht.
Ja, natürlich, klar, habe ich eine Verantwortung. Und ich meine, das ist ja sozusagen ein bisschen Teil des Hochstaplerkomplexes zu überlegen, kann ich dem gerecht werden, weshalb Leute mich einladen. Also natürlich spüre ich dann eine Verantwortung. Auf der anderen Seite kann ich ja zumindest von mir sagen, dass das, was ich glaube ich, ganz gut hinkriege. Und was ich aber im Bildungsbereich, eigentlich auch in vielen anderen Bereichen erwarte, ist, dass jemand in der Lage ist, vom ganz Großen ins ganz Kleine zu kommen. Weil in beidem zu verharren, ist schwierig. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt sehr viele Leute, die reden von Bildungsrevolution und so. Und dann musst du nur 7-mal hintereinander wie fragen und die sind irgendwann an einem Punkt zu sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und da könnte ich dir jetzt die letzten 3 Armin Nassé-Bücher zitieren, warum das nicht funktioniert, weil man eben erst im Bildungssystem, also nur mal als ein Beispiel, keine eine Stelle hat, an der man dreht und alles wird anders. Funktioniert nicht, ist ein Mehrebenensystem. So. Das heißt, die große Rede alleine bringt nichts, weil dann sagen zwar alle, boah, ganz toll, hat sich das angehört. Ich hatte im Podcast auch so Leute, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil ich die auch nicht diskreditieren will. Das hört sich toll an, aber letzten Endes lässt sich das nicht aufs Parkett bringen. Andererseits gibt es wiederum dieses starke Bedürfnis nach Checklisten. Ja? Also jetzt sagt ihr mir mal, wie ich ganz konkret KI im Unterricht verwende. Jetzt kann ich sagen, das kann ich machen. Dann ist KI eine 15-minütige Phase innerhalb eines Unterrichts, den man orchestriert, den man plant, wo man Verbindungen herstellt, der schülerzentriert ist. Ändert aber nichts an der grundlegenden disruptiven Möglichkeit, die KI fürs Lernen insgesamt hat. Und das, was ich immer versuche, ist, von dem Großen, wo sind wir gerade, gesellschaftlich, ich kann fast sagen global, also so groß werde ich nicht, manchmal mit so einem kleinen Hinweis, zu, was bedeutet das eigentlich für Schulen als Institution, zu, was bedeutet das eigentlich für deine Arbeit in der Klasse und was kannst du ganz individuell machen? Und da ich das wie gesagt, ich will jetzt gar nicht sagen, durchgespielt habe, aber das habe ich ja selber dazugelernt. Das ist ja das Geile, muss man auch dazu sagen, ja? Ich habe ja nicht nach meinem Ref angefangen und habe so gesagt so, yo, ich bin Bob Blume, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich habe unglaublich viele Fehler gemacht, ich habe experimentiert, es hat etwas nicht funktioniert, ich habe was ins Internet geschrieben, jemand hat mich kritisiert, ich habe die Kritik aufgenommen, ich habe weitergelesen und so. Und dann bin ich, glaube ich, aber zu einem Punkt gekommen, wo ich hoffe zumindest, der Verantwortung insofern gerecht zu werden, als dass die Leute dann so einen Impuls bekommen, und das sagen die mir auch, und das ist das größte Lob, was ich bekommen habe, zu sagen, boah, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie inspiriert, den Weg, den ich eingeschlagen habe, weiterzumachen. Das ist ganz häufig eine Leute, die sich schon auf den Weg gemacht haben, ja, ein bisschen mehr, also jetzt mal als ein Beispiel, ein bisschen mehr weg von Frontal zu Schülerorientierung, ein bisschen mehr weg von autoritär hin zu Begleitung oder so. Oder eben Leute, die sagen, okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ich probiere das mal anders aus. Und ob das dann hinterher so ist oder nicht, das kann ich natürlich total schwer beurteilen, weil ich jetzt natürlich anders als so Transformationsbegleitung, die es schon gibt, also ich bin zum Beispiel bei Bewirken im Beirat, die machen wirklich einen Transformationsprozess, wo die dann institutionell eine Schule 2-3 Jahre begleiten. Anders als das setze ich natürlich immer nur einen Impuls. Aber ja, dieser Impuls hat eine hohe Verantwortung und da bin ich mir absolut, dem bin ich mir absolut bewusst. Und was du gesagt hast, Jens, das mit der Erwartungshaltung, das gilt natürlich auch ein bisschen für solche Lehrerkollegien. Meistens ist das so, also wenn ich in Schulen jetzt bin, in Universitäten oder Unternehmen ist das was anderes. Aber in Schulen ist es meistens so, dass die Schulleitung hört vielleicht den Podcast, lädt mich ein und so. Und dann gibt es ein paar, die freuen sich, ein paar, die denken, wer ist das? Haben sie noch nie gehört, wollen sich in ihrer Freizeit auch nicht so mit Bildung beschäftigen, fair enough. Und ein paar, die denken, was ist das denn für ein aufgeblasener, egozentrischer Narzisst, der da jetzt vorne steht und meint, er sei der Geilste. Und was ich auch gelernt habe, ist, wenn jemand so eine Perspektive hat, dann kann man die ihm auch nicht einfach wegnehmen, sondern das ist so. Ne? Das ist so. Ich kann nicht sagen, ja, aber ich bin doch eigentlich voll nett und so. Ich kann nur überzeugen mit Inhalten und mit Verständnis. Aber wenn jemand wirklich auch sagt, ich will eigentlich überhaupt nicht mich verändern, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich meine, gut, dann würde ich sagen, viel Spaß, weil Transformation lässt sich halt schwer aufhalten. Aber dann ist das auch völlig
okay. Was das nicht? Ja, weiß ich nicht, ist das okay? Ich meine, du, also so wie ich dich jetzt verstanden habe, geht es dir vor allen Dingen darum, dass du auch dem Einzelnen oder individuell den Menschen irgendwie eine Inspiration geben kannst, vielleicht sich auch in Dinge nochmal zu hinterfragen, die den Unterricht angehen, die den Umgang mit Schülerinnen und Schülern angehen, dass man sich das einfach nochmal durch den Kopf gehen lässt, vielleicht auch bekannte Muster nochmal aufzubrechen, wo man sagt, okay, das hat für mich immer gut funktioniert, aber wie du jetzt sagst zum Beispiel, nehmen wir mal die Komponente KI irgendwie, dass ich mich dem stelle, auch in meinem Beruf und für mich selber ja auch eine Verantwortung und meinen Schülern gegenüber eine Verantwortung habe, da kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, nee, mache ich nicht, will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Also es ist, ja?
Doch, doch, das, ja, klar. Also natürlich können die das. Also deshalb, die Trägheit des Schulsystems basiert ja darauf, dass Leute sich dahinstellen. Und ich weiß, also es gibt 40.000 Schulen. Was ich dir damit nur sagen möchte ist, ich würde natürlich trotzdem dafür kämpfen, dass wir das anders machen müssen. Und weißt du, das ist jetzt so ein bisschen ein inhaltliches Panorama. Aber ich stelle mich ja auch nicht hin und sage, also wir müssen Schuländerungen und Transformationen betreiben, weil ich irgendwie, finde ich irgendwie trendy. Ja, finde ich cool, mach doch mal. Sondern weil wir in der Lage sind, ne, ihr kennt das wahrscheinlich alle und die ZuhörerInnen auch, 50.000 Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss pro Jahr, krasse Chancenungerechtigkeit, ein Viertel hat Probleme bei Mental Health, ein weiteres Viertel kann nicht richtig lesen und schreiben vor Eintritt in die weiterführende Schule, Investitionsstau von 60 Milliarden Euro und so weiter und so weiter und so weiter. Also die Situation ist prekär, muss man so sagen. Nicht für alle immer, aber doch für die meisten. So, und jetzt kannst du dich halt hinstellen und sagen, ja, aber interessiert mich nicht. Und so sind Menschen halt auch. Also es gibt ja auch genug Menschen, die sagen, ja, ich verstehe schon irgendwie, es mit dem Klimawandel ist halt, wie es ist, aber ich setze mich trotzdem in meinen Privatjet. Weißt du, ich kann als Einzelperson mich nicht dahinstellen und sagen, ja, aber jetzt seid ihr böse oder ich bin sauer auf euch und so. sondern was so in der Unternehmensentwicklung, zumindest eine Sache, die Grundkonsens ist, dass es in Bezug auf Transformation so Tipping Points gibt. Das heißt, der Punkt, wo, ich sage jetzt mal etwas lapidar, sich nicht mehr diejenigen, die was ändern müssen, rechtfertigen müssen, sondern die nicht mit dabei sind. Also quasi, wenn dieser Punkt erreicht ist, wenn die Schulleitung es schafft, die Überzeugungskraft ins Kollegium so zu geben, dass viele sagen, okay, ich mache auch mit, und sich plötzlich was daraus ergibt. Ne, und irgendwann, wenn sozusagen wirklich so eine Bewegung entsteht, dann sind das die Schulen, die wir dann beim Deutschen Schulpreis sehen oder so, ja, oder worüber wir oft sprechen, wird erschenkt und so. Und Jens, das Ding ist, du kannst jeden und jede von diesen Schulen fragen, ob alle dabei waren, und die sagen immer nee. Der Unterschied ist nur, wenn irgendwann dieser Punkt erreicht ist, dann sind die, die dann nicht mehr dabei sind, die Schule verlassen. Und auch das ist okay. Ja? Und auch das ist okay, weil nochmal, also ich glaube, man kann gute Argumente haben, ja, für Veränderungen und so. Und man, ne, so ein typisches Ding ist auch, da spielt die AfD gerade mit, das steht im Bildungsprogramm von Sachsen-Anhalt, Lehrkräfte werden auf Begleiter degradiert. Und dann kann ich hingehen und sagen, jetzt nicht, nur, ist nur ein Beispiel dafür, nee, Mentorenschaft ist keine Degradierung, das ist eine Aufwertung. Das ist genial, das ist total wichtig. Du kannst plötzlich viel mehr machen. Also ich kann überzeugen. Aber leider ist, oder was heißt leider, ja, der springende Punkt ist, dass die berufliche Selbstbetrachtung von vielen Menschen hat ganz viel auch mit Emotionen zu tun. Ganz viel mit der Tatsache, dass ein anderes Verständnis bei manchen eben nicht bedeutet, ach okay, dann nehme ich jetzt mal die andere Perspektive ein, sondern, und das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, also wo das verankert ist, aber ne, es könnte ja Leute geben, die sagen, okay, andere Perspektive, ach gut, okay, ich probiere das mal, cool. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ach, der sagt, dass das anders ist, dann bin ich ja falsch. Ich will aber nicht falsch sein, also ist der böse und ich verändere mich gar nicht. Das heißt, das ist so eine ganz krasse Haltungsfrage auch. Und ich glaube, also nochmal, es gibt verschiedene Rollen, aber ich glaube, dass das, was ich halt machen kann, ist dafür werben, eben so ein Bewusstsein vielleicht dafür zu bekommen, dass es andere Perspektiven gibt, die Reflexion zu stärken, und ob es dann sozusagen tatsächlich auch umgesetzt wird, das liegt dann nicht mehr in meiner Hand. So.
Ja, ist total interessant.
Wir haben ja über deine Reichweite und über Verantwortung gesprochen, aber ich hatte ja auch schon zwischendurch erwähnt, es gibt ja auch neben dir viele andere Lehrer, die eine Reichweite aufbauen, und es gibt manchmal so kleine Kommentare, die ich ein bisschen seltsam finde. Also keine Ahnung, also ich gucke mir dann zum Beispiel, was sowieso schon schwierig ist oder man nie machen sollte, Kommentare dann an, auch unter anderen Videos. Und dann steht dann da drunter unter Lehrer-Content oder also eher als Kommentar, wow, so einen Lehrer wünsche ich mir auch für ein Kind. Und ja, gut, ich gebe zu, manchmal schwingt auch so ein bisschen Neid mit, weil man möchte natürlich auch gerne selber gut gefunden werden. Aber irgendwie denke ich mir auch immer, ich finde das total schwierig und falsch, aufgrund solcher Videos solche Kommentare zu. Ich finde die total, ich will die nicht beleidigen, aber ich finde die irgendwie dumm und irgendwie nicht nachvollziehbar, weil irgendwie ist das ja irgendwie eine total falsche Welt, die dort aufgestellt wird. Und ich habe ja immer einen Einfluss darauf, wie ich mich selber präsentieren möchte, und könnte ja irgendwie alles zeigen von mir, so wie ich gerne wahrgenommen werden wollte. Und ich finde diese Kommentare so ganz, ganz komisch, ganz schwierig. Wie blickst du da drauf? Auch wenn du jetzt meinetwegen auch mal positive Kommentare vielleicht bekommst und sagst, okay, danke, aber woher weißt du, dass das so ist?
Einer der Gründe, warum ich mich mit dem Begriff Bildungsinfluencer schwer tue, ist, dass der als Kategorie mittlerweile so breit ist, wie du gerade sagst. Ja? Der ist so breit. Es gibt Lehrkräfte, die zeigen, was sie sich anziehen. Es gibt diese, die dann so Gesprächssituationen zeigen. Es gibt die, die jeden TikTok-Trend und jedes Musikvideo mitmachen und so. Und ich weiß nicht, ich will mir nicht herausnehmen, das zu bewerten und abzuwerten, aber das bin ich halt nicht. Also ich gebe dir ein Beispiel, vielleicht. Ich würde nicht einfach jeden Lehrer oder jede Lehrerin, die auf Instagram ist, in den Podcast Die Schule brennt einladen. Ja, weil es mir darum geht, wie es entweder theoretisch oder praktisch Erkenntnisse gibt, die sich übertragen lassen auf eine tatsächliche Transformation. So, ja. Und ich habe auch Probleme, also oder was heißt auch, ich weiß nicht, ob das bei dir ist. Ich finde das ja, die Leute sollen schreiben, hey, so einen Lehrer hätte ich auch gehabt und so weiter, aber ich ganz persönlich finde sozusagen so eine Inszenierung auch im Klassenzimmer schwierig. Weil es ist ein bisschen so wie, weiß nicht, wenn du ein Foto von diesem schönen Sonnenuntergang mit deiner Freundin hast oder 12, war der dann wirklich so schön, der Sonnenuntergang? Weil wenn ich was richtig toll finde, dann mache ich da keine Fotos von, sondern genieße den Augenblick. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Ich will diese Leute, die das so machen, nicht abwerten. Ich finde nur prinzipiell finde ich das schwierig. So, jetzt könnte man aber sagen, irgendeinen Tod stirbt man ja immer. Also, ne, weil wenn ich mich hinstelle und sage, das finde ich richtig, das finde ich falsch, dann moralisiere ich ja auch. Und nur weil ich das beurteile in die oder jene Richtung, hören Leute nicht auf, das zu machen. Ich glaube nur, dass es unterschiedliche Kategorien gibt. Und ich glaube, es gibt zum Beispiel Lehrer, die sind einfach auch Content Creator. Und nicht mehr und nicht weniger. Also, ne, und die machen dann so die Trends mit und ich glaube, Leute gucken sich das dann auch auf dem Handy an. Wenn ich so wahrgenommen würde, das ist der, den man eigentlich nur auf dem Handy angucken kann, dann wäre mir das zu wenig. Weil ich habe es euch ja gerade gesagt, für mich ist das immer sozusagen nur dieser erste Schritt zu sagen, hey, und jetzt gehen wir in intensiveren Austausch. Ne, zum Beispiel im Podcast. Oder wir lesen mal die Kolumnen. Also irgendwas, was sich wirklich auch festdockt, weil ihr kennt das ja auch. Man kann theoretisch eine Stunde Kurzvideos gucken und nix bleibt davon übrig. Nix. Nur, ey, stabiler Typ. Ey, stabil. Okay. Ja, weiß nicht. So, ne? Also insofern weiß ich gar nicht, ob die Kommentare die Schwierigkeit sind, sondern die Inszenierung. Und ich sage jetzt nochmal, weil ich kann mich natürlich in Teufels Küche bringen, das ist aber auch in jedem Bereich des Lebens so, dass sich jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt und denkt, ja, aber was denkt denn der Blume, wer er ist? Ich habe doch auch die Berechtigung, das so zu machen, wie ich will. Und ich sage, ja, hast du. Ist nur nicht das, wie ich es machen möchte. Und ein letzter Punkt dazu, den ich auch nochmal sagen möchte, was ich ja gerade mache, rhetorisch, ist auch so ein bisschen meine Internetpräsenz relativieren zumindest, ja. Weil ich halt, wie gesagt, immer sage, naja, so ein Reel ist irgendwie schnell gemacht und eigentlich wichtig sind die längeren Inhalte. Aber was mir nicht so klar war, ist, dass Leute auch immer wieder dann zu mir kommen auf Veranstaltungen und so und sich dafür sogar bedanken. Mhm. Also die bedanken sich zum Beispiel dafür, dass, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, keine Ahnung, dass sich jemand hinstellt und sagt, ich finde das scheiße, dass der Ben von Unscripted Björn Höcke 5 Stunden Redezeit gibt. Weil wenn Oder ich finde es wichtig, dass man die Schülerinnen und Schüler mal fragt, wie geht es euch? Also ist ja eigentlich trivial, aber dann kommen Leute und sagen, ey, und dass du mir das nochmal gesagt hast, das ist geil, weil jetzt habe ich weniger ein schlechtes Gewissen, dass ich 10, 15 Minuten meines Unterrichts ab und zu opfere, um das zu machen. So. Und deshalb, vielleicht ist das auch in anderen Kontexten so, dass diese Creators irgendwie den Leuten so ein bisschen Mut mitgeben für ihre eigene Handlung. Und dann ist es, ja, wer wäre ich dann, das sozusagen abzuwerten?
Ich würde gerne noch mal darauf einhaken, wo du gesagt hast, ja, ist nicht mein Ding, aber ja, darfst du auch machen. Ich habe das einmal ein Video erstellt, wo ich mich sehr schlecht danach gefühlt habe, denn es sollte sehr spontan wirken. Und allein die Vorbereitung dafür, dass ein Video im Unterricht spontan wirken soll, dass ich dort einem Schüler oder jemandem an die Kamera gebe und das so und so einstelle, es hat so viel Zeit weggenommen. Und ich dachte, was machst du hier für ein Theater und wie viel Zeit des Unterrichts hast du dadurch verloren? Und ich bin mir relativ sicher, dass auch Content Creator, die diese Videos erstellen, die spontan wirken sollen, die, ich will nicht sagen, dass die alle geskriptet sind, einfach weil ich es nicht weiß, aber ich bin mir ganz sicher, dass da auch viel Zeit verloren geht. Und ich denke mir halt auch, was bringe ich denn den Schülern damit bei? Oder sagt man jetzt einfach, okay, das ist halt modern, das müssen die später in ihrem Beruf auch machen, dass die sich bei Social Media vermarkten müssen? Oder sagt man dann,
das ja, ist cool? Ich meine, die Rechtfertigung der eigenen Handlung ist ja unbegrenzt, ja. Das ist ja auch so ein bisschen ein Problem, dass man sich dann ja nicht sicher sein kann. Wahrscheinlich würden die meisten sagen, ey, ich habe einfach hier ein Format rausgefunden, das funktioniert mit dem Algo. Ich liebe es, 150.000 Aufrufe zu bekommen, so, that's it. Aber wer wird so eine Wahrheit dann aussprechen, ja? Also, ja, es ist so, wie du sagst, ich persönlich kann da nichts so richtig drüber sagen, weil ich so dieses aus dem Klassenzimmer und so nie praktiziert habe. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist ein Foto von meinem Kurs von uns allen irgendwie auf ich glaube so auf meinem Privataccount zu posten. Habe die natürlich aber alle auch gefragt, die waren schon über 18 und selbst da habe ich so ein bisschen Backlash bekommen. Und ich habe es auch verstanden, also weil ich so dachte, ja, weißt du, selbst auch wenn die Kinder Ja sagen dazu, sind Kinder so. Und die sind vielleicht dann auch noch mehr korrumpierbar, was so Likes und so angeht, ne? Ja, ich finde das nicht ganz einfach, das zu beurteilen. Aber den Punkt, den du gerade gesagt hast, der ist schon wichtig, weil wir sind ja auch irgendwie, wir sind ja auch, wie soll ich sagen, Vorbilder. Und wie du sagst, wenn man dann 20 Minuten, vielleicht machen die Leute das ja auch gar nicht in ihrem Unterricht, weiß ich nicht. Aber wenn du da 20 Minuten rumfummelst, um dann irgendwie so eine Aufnahme zu machen, ja.
Nee, bei manchen Bildern siehst du ja auch, dass die Schüler nicht da sind. Ne? Dann filmen die sich einfach nur vorm Klassenraum und dann gehe ich mal oder hoffe ich dann, dass das vor dem Unterricht oder nach dem Unterricht ist und soll dann vielleicht
so ein bisschen so. Ich meine, der eigentliche Punkt ist ja, finde ich, was willst du eigentlich damit erreichen? Weißt du, ich werde ja auch kritisiert aus der, jetzt nicht Instagram, aber, und ich will ja auch nicht jetzt Ewigkeiten drüber reden, aber es gibt Leute, die mich hart kritisieren, als Populisten beschimpfen und so weiter, weil, wenn so sagen, sozusagen, ich inszeniere mich, also ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber ich inszeniere mich sozusagen als der Messias, der alle Antworten dann hat und so, ne? Und da würde ich dann auch widersprechen, weil ich zum Beispiel sagen würde, naja, also auf dem Instagram, klar, aber da kann ich ja auch nicht irgendwie, weiß nicht, jeden Tag jemand anders einladen. Da bin halt nur ich, das ist mein Instagram. Aber die Schule brennt jetzt, der Podcast. Da habe ich 160 Folgen. Und in diesen 160 Folgen rede ich mit 160 unterschiedlichen Menschen, die ihre Perspektive einbringen. Und erst dadurch, dass ich die Reichweite habe, kann ich den Menschen so eine Plattform geben. Und das ist krass, was mir Leute da auch schreiben oder mir sagen, wenn sie sagen, ey, die Folge angehört, dann habe ich mir das angehört und jetzt machen wir hier CODA-Modell an der Schule, jetzt machen wir Dalton-Pädagogik, jetzt gehen wir in die Richtung Wood Ashing und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber so ein richtig moralisch reines Leben könntest du machen, wenn du dein Instagram löschen würdest und nur noch den Podcast machst. Und das stimmt, aber dann kriegen es halt wieder weniger Leute mit, so, ne? Also genau, ich will damit nur sagen, ich glaube keiner, der irgendwie Social Media nutzt, egal in welche Richtung, ist moralisch oder ich weiß gar nicht, moralisch, aber ist frei davon, mit Widersprüchen klarzukommen. Wie aber auch keiner von uns. Wir sind alle voller Widersprüche. Ich habe gerade gesagt, Klimawandel und trotzdem fahren wir Auto. Wir mögen Tiere und vielleicht trotzdem essen wir Fleisch. Manche nicht, die haben dann auch recht, aber da wird es dann auch emotional, oder? Also da wird man sagen, ja, du hast ja recht. Jeder, der vegan ist, hat recht, aber ich grill doch so gerne, dann stellt man seinen Egoismus über. Also, ne, ich glaube, wir müssen mit Widersprüchen umgehen. Auch hier, ich bin seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr auf X, ja. Und jetzt kann ich mich hinstellen und sagen, ja, ich bin nicht mehr auf X. Auf der anderen Seite ist Zuckerberg mittlerweile, also vielleicht sozusagen 2 Plätze hinter Musk, aber so der absolute Sonnenschein ist er ja auch nicht. ja, ich glaube mal, wir müssen mit Widersprüchen umgehen und dann gucken, ob wir damit leben können oder nicht.
Aber glaubst du, dass also wir haben ja gerade auch über Likes und über Credibility gesprochen. Würdest du sagen, dass die Anzahl der Follower heute eine neue Währung ist, auch bei Lehrern zum Beispiel? Also würdest du sagen, habe gerade nicht mehr im Kopf, welche Zahl du hast an Followern, würdest du sagen, du bist 250.000 Mal besser als derjenige, der nur, keine Ahnung, 10 oder 1 Follower hat? Oder auch alle anderen Lehrer, die in diesem Ranking
sind.
Ja, aber genau, es wird ja ein bisschen so gemessen. Deswegen, ich weiß, dass die Frage ein bisschen provokant ist. Aber du darfst gerne ehrlich darauf antworten.
Nein. Null. Also das hat mit der Kompetenz vor allen Dingen in dem Bereich ja gar nichts zu tun. Dafür brauche ich aber auch keine Follower, weißt du? Ich meine, das muss man ja schon mal sagen. Ich bin ja auch nicht, weißt du, es ist ja nicht nur Sonnenschein. Mein erster viraler Blogbeitrag, ja, hatte das unfassbar spannende Thema Sachanalyse. Und weißt du was? Dieser Blogbeitrag, das ist ja das, wo mir gezeigt hat, ey, wie krass ist eigentlich das Internet? Ich habe den irgendwann zurücksetzen lassen, leider auch den Blog. Jetzt sieht man die Originaldinger nicht mehr, aber der wird 200.000 Mal aufgerufen. Ein nüchterner Beitrag zu Sachanalysen. Ja, und das hat mir wiederum gezeigt, das können ja nicht nur Refis gewesen sein. Und das waren auch nicht nur Refis, weil hinterher haben mir auch Fachleiter gesagt, ey krass, ich habe ein Referendarsbuch geschrieben, das haben Fachleiter angeguckt und gesagt, das ist gut. Also das ist substanziell. Dieses Selbstbewusstsein habe ich. Aber das mit Follower und Währung ist immer so ein bisschen schwierig. Ich habe das mal andersrum, ich fand das total gut. Ich habe mit Sascha Lobo mal darüber gesprochen, also mit dem Spiegel-Kolumnisten und
man erkennt ihn gut an seiner Frisur.
Genau. Der hat gesagt, weil ich selber mal also mich rechtfertigen sollte, so nach dem Motto, ja, du wirst doch nur eingeladen, weil du so viele Follower hast. Und Sascha meinte so, ja, was ist das denn für eine Argumentation? Ja, du wirst eingeladen, weil du Follower hast, aber Follower bedeuten ja auch was. Follower bedeuten im besten Fall, je nachdem in welchem Gebiet, eine Art von, ja, nennen wir es mal Verifikation von Expertise von unten. Das Gatekeeping von unten. Jetzt kann man wahrscheinlich sagen, ja, aber doch nicht bei jedem und so weiter, ne? Vielleicht ist bei jemandem anders einfach nur eine Schröder-Korrekturensohn hat die Verifikation von unten, dass er lustig ist anscheinend. Ja, nicht anscheinend. Also ich mag den. Der ist lustig. Versteht ihr? Aber, und jeder, der sagt, ja, aber das ist doch, Follower sind doch nur, ja, dann hau selber rein. Das ist im weitesten Sinne demokratisch. Du musst zum Beispiel, als mein ich glaube, 4 Bücher ist das ja quasi, also mein erstes großes Publikumsbuch 2022, da hatte ich 36.000 Follower. Ich bin ganz knapp an der Spiegel-Bestsellerliste vorbeigerutscht. Hat mich ganz verzweifeln lassen, was völlig bescheuert ist, ist schon auch klar, ne? Diese Außenverifikation, alle sind da hinterher. Aber dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mir das gedacht habe, weil ich bin nicht so ein Zielsetzungsmensch. Aber jedenfalls habe ich dann angefangen, jeden Tag zu posten. Seit 4 Jahren. Jeden Tag. Kann jeder machen. Und dann gucken, was passiert. Ne? Insofern, es ist keine Währung, sondern es ist vielleicht eine Form von Verifikation. Und natürlich bedeutet aber Sichtbarkeit auch, dass dadurch dann die Außenbetrachtung eine andere wird. Und ich glaube, also in meinem Fall hat das dann eben auch damit zu tun, dass dann Leute sagen, ja, aber wir würden den gerne zum Beispiel als Vortragsredner einladen.
Ja, und
auch wenn es bestimmt ganz, also wenn es nicht bestimmt, sondern wenn es ganz viele andere gute gibt. Ja, Jens wollte die ganze Zeit was fragen.
Okay. Nein, ich hatte nur gedacht, also ich denke, dass du schon durch die Follower als deutlich kompetenter wahrgenommen wirst, auf jeden Fall als hörenswerter, als jetzt beispielsweise ich es bin. Also wenn wir jetzt nebeneinander stehen würden, würde man sagen, okay, ja, es braucht Blume, der hat sich sehr viele Gedanken zu sehr vielen Dingen gemacht und der hat vielleicht auch auf manche Dinge einfache Antworten, die mich relativ schnell weiterbringen. Und da habe ich gerade so gedacht, okay, irgendwie finde ich, bekommen wir ja gerade in dieser ganzen TikTok-Instagram-Geschichte, das schwappt auch echt teilweise in völlig falsche Richtungen, wo einfache Antworten gegeben werden. Ich weiß nicht, wie gehst du damit um, dass du ich denke, da sind wir wieder in diesem Bereich
von
Verantwortung, ne? Dadurch, dass du diese vielen Follower einfach hast. Wenn ich im Gespräch mit meinen Schülern bin, was die da zum Teil für ein, also in Anführungszeichen Bullshit von sich geben, was sie auf Instagram, aber was wirklich dann so dargestellt wird von den jeweiligen Protagonisten, als sei das genau die Antwort auf die Frage, die ihr habt und so weiter und so fort. Das finde ich mal, das ist, ja.
Ja, Jens, erstmal, ich würde dir widersprechen, wenn wir nebeneinander stehen würden, dann wäre erstmal die Frage, ja, worum genau geht's. Und wenn es genau um dein Thema geht, dann würdest du als kompetenter wahrgenommen. Ich würde dir nochmal widersprechen, ich habe keine einfachen Antworten. Also ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit dem Ding, ich war auf so vielen Kongressen und Tagungen und habe mit so vielen Leuten gesprochen, dass wenn mir jemand eine Frage stellt, wenn er vor mir steht, werde ich immer sagen, da habe ich keine einfache Antwort drauf. Verstehst du? Ich meine, deshalb schreibe ich ja auch Bücher und habe nicht nur einen Instagram-Kanal. Das, was du aber richtig sagst, ist, dass natürlich Social Media eben nur die Möglichkeit gibt, solche Häppchen zu machen. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, du kannst entweder die Häppchen nicht machen oder, wie ich sagen, dadurch, dass ich die Häppchen mache, teaser ich was an, was hoffentlich ein paar dann dazu veranlasst, länger darüber nachzudenken. Aber einfache Antworten habe ich nicht. Die große Frage, die sich mir immer mal wieder stellt, ist, da habe ich einen Newsletter, einen längeren drüber geschrieben, den dann wieder natürlich viel weniger Leute lesen, ist, brauchen wir eben auch eine Form von also Marina Weißband hat das demokratischen Populismus genannt. So. Was meint sie damit? Naja, du sagst ja selber, die Schüler kommen mit ganz komischen Vorstellungen an, ja, wenn die irgendwann in der Manosphäre landen und irgendwie nur ein echter Mann macht dies, nur ein echter Mann macht das. Ist es dann sinnvoller, denen zu sagen, ihr solltet aber nicht drauf, weil sie sind sowieso? Oder ist es auch wichtig, dass es eben solche Leute gibt, die in diesem Bereich zum Beispiel sagen, nee, ein echter Mann kann auch Feminist sein oder so, ja? Und ich würde sagen, das ist ja, im Grunde genommen ist das eine schlechte Nachricht. Die Plattformen sind so groß geworden, dass sie für viele Kinder und Jugendliche dasselbe sind wie das Internet, kann man fast sagen. Also das heißt, man muss zwar sozusagen auf den verschiedenen politischen Ebenen immer da entgegenwirken, dass die Algorithmen vielleicht anders werden, dass der Kinderschutz besser wird und so weiter. Aber in der Situation, wo wir gerade sind, ist aus meiner Sicht es keine Option, es jetzt denjenigen zu überlassen, die mit ihren kurzen Antworten nicht nur Einfachheit suggerieren, sondern die auch Schaden, die im Grunde genommen gefährlich sind, kann man ja fast sagen, ja. Also insofern finde ich dann auch wieder wichtig, dass es Stimmen gibt, die dann zwar auch irgendwie vereinfachen, aber zumindest versuchen, da irgendwie einen Ausgleich zu erreichen. Hör mal, dafür, dass das hier Happy Lehrer ist, haben wir aber ein schwieriges Thema nach dem anderen.
Ja, das ist vielleicht kommen wir jetzt mal zu irgendwas. Ich hatte jetzt gerade mal so ein bisschen drüber nachgedacht, da du ja sehr viel in Social Media unterwegs bist und natürlich auch das Potenzial von Social Media ganz gut kennst. Was würdest du denn sagen, welches Potenzial hätte das für eine Schule an sich, um sich vielleicht auch attraktiver darstellen zu können, ohne dass das irgendwie in einen Klamauk abrutscht? Also ich sag mal, ist das irgendwie möglich, Social Media als Werbeplattform für eine Schule zu benutzen? Oder, also ich kann dir mal kurz berichten aus meinem Schulalltag. Also wir haben irgendwann mal angefangen, eine Kollegin, die auch sehr viel mit Instagram zu tun hat, hat irgendwann mal angefangen, solche kleinen Videos zu drehen. Dann haben die Schüler irgendwie eine Zahl auf dem Schulhof. Als wir dann 1000 Follower hatten, dann wurde halt so eine 1000 dargestellt, wie das dann so in Zeitraffer, wie man das halt so kennt, ne? Das war dann nicht wirklich ein inhaltlicher, waren keine inhaltlichen Aspekte, die dort gezeigt wurden, also was unsere Arbeit an sich angeht, sondern einfach so ein bisschen, ja so Content gemacht, einfach sah nett aus. Welches Potenzial hat das denn aus deiner Sicht für Schulen, um sich gegebenenfalls attraktiver zu machen und sagen wir mal, über den Tag der offenen Tür hinaus, sich so darzustellen, dass das für Eltern vielleicht interessant sein könnte, weil so ein bisschen ist man ja immer irgendwie doch in Konkurrenz zu anderen Schulen, auch wenn es darum geht, Schüler zu bekommen.
Ja, also ich habe an meiner Schule innerhalb der letzten 5, 6, 7 Jahre da eine andere Form von Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich mit aufgebaut und sogar auch in einem Buchbeitrag darüber geschrieben, der hieß, glaube ich, irgendwie schulische Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten der Digitalität oder so. Und ich glaube, man muss hier zwei Sachen unterscheiden. Ich glaube, dass das eine ist, eine Schule braucht eigentlich keine Reichweitenstrategie. Also aus meiner Sicht. Man kann sich natürlich freuen und man könnte bestimmt mit einem Schulaccount auch riesig groß werden. Ich glaube nur, dass sich eigentlich die Ziele von Großwerden und Information widersprechen. Weil in der Schule ist wichtig, Klasse 7a hat den Känguru-Mathematik-Wettbewerb gewonnen. Martina Schiller hat bei Jugend trainiert für Olympia. So, das ist Information. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, aber wenn es Information ist, dann braucht man nur eine Homepage. Und da wiederum würde ich sagen, nee, es braucht eine größere Strategie, weil keiner die Schul-Homepage als Startseite hat. Das heißt, im Grunde genommen könnte man sagen, das, was ich gerade über meine Arbeit gesagt habe, ist ein bisschen das in klein. Man hat eben einen Instagram-Account, weil die Leute da sind. Weil die so, Daily Me heißt das ja auch. Weil wir es nicht mehr haben, die Leute suchen immer aktiv die Informationen, sondern sie wird ihnen zugeliefert. Es gibt da quasi einen Unterschied in den Bewegungen. Und dann hätte man vielleicht das Bild oder den Hinweis und würde sagen, mehr auf der Homepage. Und dafür ist es gut. Ich glaube, man sollte nur nicht verwechseln irgendwie, dass es da um starke Reichweite und so geht, sondern im Grunde genommen ist das ein Informationsangebot, was mit den Mitteln, die heutzutage möglich sind, dann eben erreicht werden kann. Und da würde ich wiederum dann aber auch sagen, ich meine, du hast gerade gesagt Konkurrenz und so, ich mag das ja nicht, aber du hast schon recht. Das gilt übrigens in dem Fall, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo anders noch so ist, aber extrem auch für Homepages, ja. Schul-Homepages, die aussehen wie aus den 90ern, da habe ich auf die Schule dann gar nicht so einen Bock. So, das ist schon so, dass das dann auch natürlich ein Aushängeschild ist. Und jetzt könnte man natürlich sagen, sollen wir personale Ressourcen aufbringen, zum Beispiel für Instagram, nur weil da mal einer vorbeigeht und sagt, ah, die haben Instagram, also sind die up to date. Muss jeder selber wissen. In dem Fall würde ich aber wahrscheinlich sagen, schon.
Ja. Jetzt würde ich gerne zum Ende der Folge kommen, denn die Zeit rennt ja auch ein bisschen davon. Wir haben jetzt viel über Reichweite und Vermarktung gesprochen. Aber am Anfang meinte ich ja auch, dass ich es schon irgendwie schade finde, dass du nicht mehr an der Basis bist. Ich weiß, du hast es gerade ein bisschen relativiert. Aber wenn du jetzt mal diesen Markenbotschafter beiseite schiebst, ich weiß nicht, ob du den Begriff magst, gibt es diese Momente, in denen du morgens aufwachst und denkst, verdammt, ich wäre heute doch mal lieber in die 9B als auf die, keine Ahnung, Rednerbühne gegangen? Bereust du diesen Schritt manchmal noch?
Nein. Aber wenn ich was vermisse, dann sind es natürlich die Schülerinnen und Schüler. Also es gab jetzt zweimal Momente, wo ich echt so wehmütig geworden bin, wo mir ehemalige Schüler einmal geschrieben haben, weil, die haben einfach geschrieben und gesagt, dass sie sich bedanken möchten. Da ging es um einen Text, den eine Schülerin mal damals geschrieben hat über Feminismus und sie gesagt hat, wie sehr sie das geprägt hat und so. Und das fand ich natürlich total krass, also super so. Aber so blöd sich das anhört, also übrigens auch meine Rednertätigkeit, meine Vortragstätigkeit, das mache ich ja auch nicht dauernd, sondern mein Hauptding ist ja gerade promovieren, so, ne? Und ich habe gerade das Privileg, dass ich habe immer gerne unterrichtet. Es gibt nur zwei Sachen, die ich noch mehr mag. Und das ist auf Platz 2 mit Menschen reden, mich da inspirieren zu lassen und mich dementsprechend weiterzuentwickeln und auf Platz 1 schreiben. Und insofern kann sich das vielleicht jeder denken, der vielleicht auch total gerne unterrichtet und so, aber so ein Hobby hat, was ihn total erfüllt, wenn man dann die Möglichkeit hat, das eben so als Tagesgeschäft zu machen, das ist einfach toll. Und gleichzeitig kommt dazu, ich meine, Lesen, weiß ich jetzt gar nicht, wo das hinkommt, aber dieses Lesen, sich mit Sachen auseinandersetzen, das auch einbinden in Vorträge und so weiter, das ist das, was, also laut nachdenken, mit Leuten ins Gespräch kommen, das liebe ich einfach total. Insofern, ja. Und was ich übrigens gar nicht liebe, ist sehr früh morgens aufstehen.
Okay. Dein Management hat den Termin gemacht.
Ach so, nee, ich meine jetzt nicht bei, nein, das ist ja nicht früh, aber okay, ich bin die letzten 15 Jahre um Viertel vor 6 aufgestanden Und jetzt kann ich ein bisschen länger pennen und das ist auch etwas, was meiner Psyche echt gut tut. Also insofern, genau. Aber du redest, ne, Simon, du sagst immer so, als wenn er, also ich weiß ja noch gar, also ich kann ganz offen sagen, ich weiß noch nicht, in welche Richtung das geht. Vielleicht komme ich auch, wenn ich, vielleicht schaffe ich die Promotion, vielleicht schaffe ich die nicht. Wir werden sehen. Und wenn ich damit fertig bin oder nicht, komme ich vielleicht auch wieder zurück in die Schule. Ich kann es ja nicht
genau. Nee, ich nehme dir das schon ab, dass du da durchaus auch flexibel bist und auch schaust, was da noch auf dich zukommt. Ich danke dir erstmal für die ehrlichen Einblicke, Bob. Das größte Kompliment übrigens hast du gerade so in einem Nebensatz gemacht, hast du gesagt, Happy Lehrer, oh mein Gott, ich dachte, das ist aber ganz schön tief dafür, dass es ja eigentlich eher so ein bisschen glücklich sein soll, aber das ist total schön, dass du unsere Irritation erkannt hast, also diese Provokation im Namen. Es geht ja auch ein bisschen darum, ein bisschen mit dieser Oberflächlichkeit des Namens so zu kokettieren. Schön, dass du es angesprochen hast.
Irritation ist übrigens eine ganz wunderbare Form der Möglichkeit der unterrichtlichen Initiation. Habe ich letztens, also
ich mag das Wort auch.
Ja, nee, es gibt ein ganzes Buch von Douglas Jacek, das heißt Begeisterung wecken. Da geht es um Irritation als unterrichtliche Maßnahme. Das ist echt gut. Vielleicht auch für die Zuhörerin, weiß ich nicht. Genau. Beschwert euch. Beschwert euch.
Hört einfach mal rein.
Slidet in meine DMs.
Danke an Jens und auch Bob. Wie habt ihr denn Bob erlebt? Also für mich war es erstmal sehr glaubhaft, dass da steht ein junger Mann, der für die Schule einsteht und stellt dann dabei fest, okay, schreiben und auch mit Menschen ins Gespräch kommen, das tut er neben dem Unterricht sehr viel lieber. Ich weiß, ich habe da den Bob ein bisschen geärgert, bin mir sicher, er nimmt sportlich, weil ich auch selber mit meinem eigenen Social-Media-Dasein immer noch hadere. Und irgendwie haben Bob und ich da auch so Parallelen. Also ich meine, er liebt ja das Schreiben und ich stecke viel Energie in den Podcast, aber die größere Aufmerksamkeit für die Sachen, die einem wichtig sind, erlangt man über Social Media. Und naja, also ich stehe schon gerne im Mittelpunkt, das stört mich nicht, aber merke schon, wie anwidernd ich generell den Trend im Social Business wahrnehme und bin dann auch nicht immer zufrieden, Teil dieses Ganzen zu sein. Aber Bobs Antwort darauf hat mich irgendwie auch sehr beruhigt, wenn er davon spricht, dass wir Menschen alle voller Widersprüche sind. Ich weiß, ich habe jetzt nur einen kleinen Teil der Episode für mich persönlich herausgegriffen, aber was hat euch denn am meisten gewundert, erstaunt oder interessiert? Das Gespräch war ja schon sehr, es gab ja schon sehr unterschiedliche Facetten. Schreibt es uns gerne bei Insta. Da haben wir das Thema wieder. Dort findet ihr auch tolle Videos und Fotos, allerlei lustige Dinge aus dem Schulalltag. Oder schreibt uns einfach eine Mail an happylehrerpodcast@web.de. Damit ich also in Zukunft weniger auf Social Media abhängen muss, brauche ich also auch eure Hilfe. Teilt meine Folgen bitte, kommentiert sie oder sprecht mit netten Kollegen einfach drüber. Das würde mir schon sehr helfen. Vielen Dank. Und bleibt auf jeden Fall noch dran, denn ich gehe jetzt mit Bob zur Wall of Happiness und dort wird er seinen Gegenstand bei uns aufhängen, der ihn besonders glücklich macht. Danke, bis bald, euer Simon.
Also auf dem Bild bin ich zu sehen. Man muss sagen, schon ein paar Jahre her, also ich würde sagen so vielleicht 25. Das macht aber nichts, weil der Gegenstand gleich geblieben ist. Und zwar ist es eine Gitarre. Ich habe so ungefähr mit 16 angefangen, Gitarre zu spielen. Das war damals direkt nachdem ich Geige gelernt habe und ich glaube ungefähr 5 oder 6 Jahre Geige gespielt habe, habe ich gemerkt, boah, Gitarre ist doch ein bisschen mehr meins aus diversen Gründen und es macht mich immer noch glücklich und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich es ja liebe, über Sachen nachzudenken, mein Kopf aber gleichzeitig nicht aufhören kann, das zu tun und immer wenn ich Gitarre spiele und singe, ich hatte dann auch über Jahrzehnte quasi Gesangsunterricht, dann bin ich wirklich voll im Moment und da und mein Kopf schweigt für den Augenblick. Deshalb dieses Foto.
Ciao.
Ciao.